Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings wieder Joel Schmalnauer. Joel Schmalnauer ist Tischlermeister. Er unterrichtet an der Höheren Technischen Bundeslehranstalt in Hallstatt Tischlerei und Joel Schmalnauer ist begeisterter Handwerker. Er ist mit einer Idee für eine Podcast-Episode zu mir gekommen mit dem Arbeitstitel Arbeiten in fremden Berufsfeldern. Und ich finde diesen Ansatz sehr spannend, weil es sich auch mit meinem persönlichen beruflichen Erfahrungen zum Teil deckt und ich steige vielleicht mit einer Episode ein. Ich habe einen Freund, der ist Konditormeister und stand vor dem Problem, Fensterstücke einzumauern. Und wenn man eben Fensterstücke nicht so klassisch mit Polyurethanschaum einschäumen will, wenn man die mit Mörtel quasi in eine Fensteröffnung einmörteln will, dann schaut man ja einerseits, dass die Fuge möglichst gering ist und da ist es natürlich dann sehr, sehr, sehr schwierig, den Mörtel zwischen Fensterleibung und Fensterstock zu bringen. Selbst gute Maurer tun sich da hart mit der Kelle, das wirklich auf diese Zentimeter Fuge hineinzuwerfen, das ist meistens eine große Sauerei, wo dann viel. Und dieser Freund, dieser Konditormeister, hat jetzt eine Arbeitstechnik aus der Konditorei. Also er hat seinen großen Dressiersack, weil ja Konditoren dann ja nicht eine Torte, sondern 30 Torten verzieren. Und da gibt es eben so ganz große Dressiersäcke, wo sehr viel Cremeplatz hat. Und diesen Dressiersack hat er mit Mörtel gefüllt. Und hat dann mit der Konditortechnik des Dressierens quasi ohne Sauerei, ohne Patzen perfekt diese Fuge mit Mörtel ausgefüllt. Und das ist für mich so ein schönes Bild, dass man in anderen Berufsfeldern durchaus arbeiten kann, dass man einerseits von dem Berufsfeld, das man gut beherrscht, möglicherweise Techniken in ein anderes Berufsfeld übertragen kann, aber umgekehrt auch sehr viel lernen kann. Joel, wie geht's dir mit dem Arbeiten in anderen Berufsfeldern?
Ja, für mich ist es sehr spannend, einfach ein spannendes Erlebnis immer wieder, etwas Neues auszuprobieren. Und ich bin da sehr stark geprägt von meinen Vorfahren. Also es war für mich völlig normal als Kind und als Jugendlicher mit meinem Vater diverse Tätigkeiten durchzuführen im handwerklichen Bereich, völlig egal, was das war. Also wir haben gemeinsam betoniert, wir haben Zimmerertätigkeiten durchgeführt, was halt so am eigenen Haus immer angefallen ist, Dachdeckerarbeiten, alle diese Dinge. Und mein Vater hat es natürlich von meinem Großvater. Und auch der war ja gelernter Werkzeugschmied, aber hat zum Beispiel sich daheim eine Tischlerwerkstätte eingerichtet. Einfach, weil ihm die Arbeit auch gefallen hat in der Tischlerei und er sich da ein bisschen bei Learning by Doing das beigebracht hat, so viel wie nötig, um seine eigenen Arbeiten da durchzuführen.
Vielleicht ist es für unsere Hörerinnen und Hörer auch den Altersunterschied zwischen uns beiden zu illustrieren. Ich bin ja mit deinem Vater zur Schule gegangen. Und ich weiß von der Berufsbiografie deines Vaters, dass er zuerst eine Basisausbildung als Tischler gemacht hat und dann eine Elektrikerlehre. Also ja auch etwas sehr Unterschiedliches.
Wobei er nach dieser Elektrikerlehre eigentlich direkt mit dem Elektrikern wieder aufgehört hat. Und dann in die Pflege gegangen ist. Ja. Und dann eigentlich die gesamte Berufslaufbahn im Sozialberuf war.
Ja.
Und trotzdem hat er eben diesen handwerklichen Aspekt daheim gelebt, in allen Disziplinen.
Es deckt sich ja auch mit meiner biografischen Erfahrung. Also für mich war es auch, meine Eltern hatten einen kleinen Gewerbebetrieb, eh in der Holzbranche, aber sie haben, während ich Kind war, Werkstätte gebaut, wo ich natürlich, wie es damals ganz normal war, als Kind mitgearbeitet habe, vielleicht rückblickend. Als Kind hat es mir nicht so großen Spaß gemacht, aber ich habe dann relativ bald, so als 25, 30-Jähriger gemerkt, was es eigentlich für ein Kapital ist, wenn man viele unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten, also ich habe von meinem Vater von den klassischen Holzhandwerkstätigkeiten bis Gewindeschneiden und natürlich dann die ganzen Bautätigkeiten, das Mauern, das Betonieren, vielleicht natürlich nie auf dem Niveau, dass ein Professionist in dieser Branche reicht. Aber was für mich eigentlich ein wichtiger Aspekt war, den ich mir ins Leben mitgenommen habe, war einfach keine Angst zu haben, irgendeine neuartige Tätigkeit anzugehen.
Ja, weil du jetzt auch das Niveau angesprochen hast, da finde ich, man kann sich ja auch Tätigkeiten leichter oder schwerer machen. Zum Beispiel, gerade in der Tischlerei habe ich natürlich Ansprüche, sehr hochwertige Verbindungen und so weiter zu fertigen, weil ich aus der Tischlerbranche komme. Aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel einen Dachstuhl ansehe, würde ich es mir nicht zutrauen, ein komplexes Walmdach mit einer Gaupe den Dachstuhl zu fertigen, aber ein relativ einfaches Satteldach durchaus, weil das, da war ich schon öfters dabei, wie so etwas gefertigt wurde. Und gerade dieses Abbinden eines einfachen Sattel- oder Pultdaches ist ja dann deutlich einfacher von der Konstruktion und das kann man sich dann leichter zutrauen. Und ich glaube, in der eigenen Disziplin hat man dann doch den Anspruch, sehr komplexe Sachen zu fertigen, aber in der anderen Profession kann man sich durchaus auch die Arbeiten leichter machen und Details simpler ausführen.
Und möglicherweise, ich bin mir ja nicht sicher, also weil du gerade jetzt die Tischlerei ansprichst, also ich bin ja von meiner Berufsausbildung, ich habe ja Holzbildhauer gelernt und hatte eben quasi im ersten Ausbildungsjahr diese Basisausbildung Werkstätte Tischler, also so wirklich eine Schmalspurausbildung in Tischlerei. Und ich habe natürlich nie diesen Genauigkeitsanspruch den Tischler. Ich denke, manchmal legen sich Tischler auch gegenseitig die Latte zu hoch. Und ich finde, da wirst du mich jetzt natürlich als Tischler geißeln, aber ich finde manchmal Möbel, die nicht 100% im rechten Winkel sind, die nicht auf den Millimeter stimmen, manchmal charmanter und menschlicher. Oder wo ich es definitiv glaube, ist bei einer Tischplatte. Wir sitzen hier an einem großen Tisch, das ist eine Ahorntischplatte, ungefähr 1,50 m x 1,50 m. Und diese Tischplatte habe ich mit einem händischen Putzhobel geglättet. Und da ist es ja naturgemäß so, wenn man jetzt vielleicht nicht so der perfekte Tischler ist, dass man im Randbereich automatisch öfter hobelt als in der Mitte. Also es ist am Rand schon fertig gehobelt, da ist es in der Mitte noch rau. Und wenn man dann endlich in der Mitte angekommen ist, hat man am Randbereich wesentlich mehr Hobelstöße gemacht. Und dadurch wird aber die Tischplatte leicht plombiert. Ich finde es einfach sympathischer als eine Platte, welche durch eine Breitbandschleifmaschine gelassen wird und die absolut plan kalibriert ist.
Wobei das ja jetzt nicht einfacher machen ist, weil das Aushobeln mit einem Putzhobel doch deutlich anspruchsvoller ist, als eine Platte maschinell zu fertigen.
Mir fällt da auch noch eine Episode ein von meinem Schwiegervater, der ein begnadeter Tischler war. Und der hat mir erzählt, er hat teilweise beim Bauen, also bei Zimmerarbeiten, aber zum Beispiel auch beim Stiegenbau. Und mein Schwiegervater hat in dieses Haus vom Erdgeschoss Richtung Küche eine Stiege eingebaut und hat bei den ganzen Zapfenverbindungen ist aus seiner Tischlerseele nicht übers Herz gebracht, hier etwas mehr Luft zu lassen, als in der Tischlerei das üblich war. Und er hat dann beim Einbau dieser Stiege größte Schwierigkeiten gehabt, weil die Teile natürlich wesentlich größer sind als Möbelteile. Und es dann mit den vielen Stufen, ich glaube, sie hat noch eine Viertelwendelung, fast nicht möglich war, wegen der Genauigkeit der Verbindungen, diese Stiege dann an Ort und Stelle zusammenzubauen.
Das kann ich so von meinem Großvater bestätigen, der ja als Werkzeugschmied, denke ich, auch sehr genau gearbeitet hat und da sogar in der Tischlerei dann Verbindungen sehr genau gefertigt hat, und zwar so genau, dass er oft Mühe hatte, diese Teile zusammenzuleimen, weil sobald dann doch der Leim einen leichten Film bildet und das Holz dann vielleicht auch schon leicht aufquillt, die Verbindungen nur mehr sehr schwer zusammengegangen sind. Der hat mich immer wieder gefragt, wie genau ich jetzt Verbindungen fertige, weil er damals so große Probleme hatte, wenn er zu genau gearbeitet hat.
Da gibt's ja diese Genauigkeitsgefälle. Also, dass man jetzt vielleicht sagt, der Werkzeugschmied, vielleicht noch genauer der Goldschmied. Und dann hat man so ein Gefälle, dann ist irgendwann einmal der Tischler, dann vielleicht der Holzbildhauer oder der Stiegenbauer, dann irgendwo der Zimmermann, der eigentlich mit der Kettensäge die Verbindungen herstellt.
Wobei es wirklich beeindruckend ist. Also ich habe mit gelernten Zimmerern zusammengearbeitet im Abbund. Das ist beeindruckend, wie unglaublich genau die mit einer heutzutage Akkukettensäge, mit einem sehr feinen Sägeblatt, aber trotzdem wie genau die mit einer Kettensäge Verbindungen herstellen.
Ja, also da staune ich auch, das sind wahre Kettensäge-Künstler, die ja manchmal einen rechten Winkel nicht anreißen und wirklich mit Augenmaß ein Kantholz absolut rechtwinklig absägen.
Und es hat mich auch erstaunt, wie sie dann die Barrenteilung aufgerissen haben und sie das in Millimeter aufgerissen haben, also wirklich jeden Millimeter genau, weil sie gesagt haben, ungenau wird's eh von alleine.
Die sind vielleicht gar nicht mehr so stark, die Genauigkeitsgefälle, als ich sie noch als junger Mensch kannte, aber es sind ja eben jetzt nicht nur Holzberufe. Du bist gelernter Tischler, du bist Tischlermeister, aber du arbeitest ja nicht nur in Holzberufen, du betonierst zum Beispiel.
Ja, gerade das Betonieren, wie gesagt, habe ich von meinem Vater schon einiges gelernt in der Kindheit und habe mir das einfach auch zugetraut, gerade mit einem Freifallmischer zu Hause, ja, den Beton selbst anzumischen, die Schalungen natürlich vorher zu bauen, das ist ja, fällt ja fast in mein Gewerk, natürlich auch ein bisschen ungenauer, was auch einmal sehr angenehm ist, wenn man ein bisschen ungenauer arbeiten darf. Natürlich auch das Erfahrungswissen meines Vaters, also ich glaube, ich tue jetzt mittlerweile schon stärker bewähren, als er es mich gelehrt hat, und er hat schon stärker bewährt, als mein Großvater das gemacht hat.
Also dein Großvater, obwohl er als Werkzeugschmied aus der Metallbranche kommt, oder war es dann noch der wertvolle Werkstoff Stahl, mit dem er sparsam umgegangen ist?
Ja, er hat mir zum Beispiel erzählt, die Decke seiner Garage betoniert hat. Da war einfach in erster Linie aus finanziellen Aspekten, das ist einfach nicht möglich, da eine Bewährungsmatte zu kaufen, oder er wollte es sich nicht leisten, weil das Geld für andere Dinge wichtiger war. Und hat dann einfach auf beiden Seiten, also auf den gegenüberliegenden Wänden, oben Eisen eingeschlagen und über diese Eisen dann ein Drahtseil gespannt, statt dieser Bewährungsmatte einfach im Zickzack ein Drahtseil, ein altes, rostiges Drahtseil gespannt, und das ist die Bewährung dieser Betondecke. Und ich würde sagen, wenn heute ein Statiker da drüber rechnen würde, würde er die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es hält seit Jahrzehnten. Vor kurzem habe ich gesehen, wie eine einfache Gartenmauer bewährt wurde.
Und es doppelt ist bewährt.
Unglaublich, welche Mengen an Eisen in diese einfache Gartenmauer hineingekommen sind.
Die durchaus schon die Qualität einer Panzersperre besitzt.
Ja, ich würde auch sagen, wenn der Zug entgleist und gegen diese Gartenmauer prallt, man würde es beinahe nicht mitbekommen.
Ja. Wobei bei der Bewährung mit dem Drahtseil bin ich mir gar nicht so sicher, weil ja die Stahlqualität des Drahtseils eine höhere ist. Letztlich, diese Litzen sind, es ist natürlich die Frage, wie rostig es schon war, Aber an sich sind wir da in höheren Stahlqualitäten. Ich kann was Umgekehrtes berichten. Mein Vater war in einer ähnlichen Situation, wo es ihm galt zu sparen bei der Bewährung. Und der hat bei der Garagendecke Eisenbahnschienen einbetoniert, die er irgendwo günstig bekommen hat. Da war aber das Problem, dass die Eisenbahnschiene nicht wesentlich dünner war als die gesamte Decke und dann der Beton durch den großen Querschnitt der Schiene dort abgerissen ist. Also das war dann, aber das war dann so eine Lehre, die er mir weitergegeben hat, dass ihm, also auch dieses Versuch und Irrtum und bei manchen Ersatzstoffen funktioniert's nicht oder bei manchen schon.
Wo Eisenbahnschienen sehr gut geeignet sind, bei uns bei den Holzkampen, also bei den Lagerhütten für das
Scheitholz. Für
die metrigen,
ja.
Scheitholz. Da haben wir überall als Unterlage unten ein, also jeweils zwei in der Tiefe Eisenbahnschienen und die funktionieren tadellos.
Sind mal so große Stützweiten möglich?
Ja, über 4 Meter kein Problem.
Ja, und wenn es ein bisschen durchbiegt. Aber das biegt sich, glaube ich, nicht durch.
Ach,
das ist nicht zumindest mit dem freien Auge messbar. Was sind noch andere Dinge? Also du betonierst als Tischler gerne, magst die Schalungen gerne. Was sind noch Bereiche, Berufe, die nicht deine Profession sind, aber die du trotzdem gerne...
Ja, ich habe jetzt in geringem Maße zum Beispiel einmal einfach probiert, in einem kleinen Raum in meinem Haus, wo mein Großvater noch lebt, eine Wand zu verputzen. Also bei mir ist so, dass ich die Elektroinstallationen neu machen möchte und dann natürlich, wenn diese Schlitze, die da gefräst wurden, wieder ausgeputzt sind, dann wollte ich eine dünne Putzschicht, also einen Feinputz wieder aufbringen, damit die gesamte Fläche wieder gleichmäßig sauber ist. Und das habe ich zum Teil schon bei anderen Baustellen ein bisschen mitgeholfen. Und das wollte ich einfach probieren einmal bei einer Wand, ob das funktioniert. Habe natürlich die Wand genommen im begehbaren Kleiderschrank dann, die man am wenigsten sieht, damit ich das mal probieren kann, wenn es mal nicht so genau wird. Und habe das gemacht und bin mit dem Resultat dann zufrieden gewesen und habe mich dann auf die größere Wand auch getraut.
Wieder. Also da hast du eigentlich, da merkt man eigentlich schon deine Professionalität, weil ein Fehler, den handwerkliche Anfänger sehr oft begehen, ist, dass sie an den prominentesten Stellen ihre Arbeitsversuche, also wenn sie zum Beispiel einen Fußboden abschleifen, dass sie dann in der Mitte beginnen und nicht irgendwo in einem Randbereich oder auch beim Verputzen irgendwie dort, wo man es gleich sieht. Ich habe von einem erfahrenen Architekten eine sehr schöne Lebensweise mitgebracht. Da ist drum gegangen, wo soll man beim Malerarbeiten besonders darauf achten, dass die Malarbeiten besonders sorgfältig ausgeführt werden? Und da sagt er, das ist die Innenseite der WC-Tür, weil da hat die Bauherrschaft die längste Zeit, die zu betrachten und möglicherweise Fehler zu bemerken. Also das heißt, die eigenen ersten Gehversuche in einem neuen Handwerk immer an einer wenig prominenten Stelle.
Ja, das halte ich für sehr sinnvoll.
Und ich muss ja auch sagen, es schafft mir selbst eine gewisse Demut, wenn ich meine eigenen handwerklichen Fehler immer wieder sehe. Also ich weiß ja, wo sie sind, auch wenn sie nicht an prominenten Stellen sind. Und ich schaue trotzdem wieder hin. Also das ist auch fast so eine Demutsübung. Aber andererseits, dass es auch dann Stellen gibt, wo man es schon besser beherrscht hat, dass eigentlich für mich mein eigenes Lernen oder meine Steigerung im Handwerk sichtbar bleibt.
Ja. Ich habe zum Beispiel auch eine Pflasterung aus Porphyrplatten, freigebrochenen, vorgenommen, wo ich die Pflasterungen meines Großvaters gesehen habe. Die wollte es ähnlich machen oder möglichst genauso gut. Es war unglaublich, also diese Pflasterungen, wie detailgenau die gefertigt sind aus diesen freigebrochenen Platten, wie da die Fugen stimmen. Und das habe ich auch zuerst an einer nicht so prominenten Stelle versucht. Da ist es noch nicht ganz so gelungen. Und dann aber an einer Stelle, wo man relativ oft drüber geht. Und jedes Mal, wenn ich da drüber gehe, freue ich mich wirklich, dass diese Pflasterung so unglaublich schön geworden ist. Immer noch nicht auf dem Qualitätsniveau meines Großvaters, aber doch, es muss sich nicht verstecken.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man seine eigenen Leistungen fair beurteilt und sich nicht in die eigene Tasche lügt. Dass man einerseits sehen kann, wo habe ich noch gelernt? Wo habe ich es noch nicht so gut gekonnt? Wo habe ich mich gesteigert? Und immer noch zu wissen, aber es gibt die wahren Meister, die es noch besser können. Wobei sich natürlich die Frage stellt, muss immer alles perfekt sein?
Genau, und gerade wenn man dann den finanziellen Aspekt auch hinzusieht, man muss jetzt mal im Hinterkopf behalten, für diese Pflasterung habe ich nichts bezahlt. Natürlich, ein Profi würde das anders machen, aber für meinen Gebrauch genügt es vollkommen und es war deutlich sparsamer. Und ich hatte eine unglaubliche Freude daran. Ich weiß noch genau, es war mein Geburtstag, an dem ich diese Pflasterung gemacht habe. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der so gerne eine große Feier schmeißt, sondern ich habe mich an meinen Geburtstag erfreut, den ganzen Tag diese Pflasterung zu machen.
Und das ist sicher eine viel, viel tiefere Freude als das Strohfeuer einer großen Feier, die dann vielleicht am nächsten Tag sogar noch mit Kopfweh verbunden ist. Ich glaube auch, dass dieser Aspekt, also wir haben es schon einmal kurz angesprochen, dieses Lernen und je öfter man in einem anderen Beruf etwas macht und dabei Erfolge erzielt, desto mehr ist man ermutigt, sich in neue, vorerst noch fremde Berufsfelder vorzuwagen.
Ja, das sehe ich genauso. Und ich denke, es ist auch, ich glaube, du hast das schon öfters erwähnt im Podcast, es ist halt doch auch relativ leicht möglich heutzutage, sich gewisse Tätigkeiten dann im Internet anzusehen, bei einem Video, How-to, was auch immer, und sich dann wirklich, wo man doch relativ genau sich anschauen kann, wie der das macht, und dann einfach diese Tätigkeit versuchen und dann sieht man, ob es funktioniert.
Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die wir unseren Hörerinnen und Hörern einfach weitergeben wollen. Trauen Sie sich etwas zu machen, was soll schiefgehen?
Da gibt's noch diese Weisheit, die vielleicht sozial nicht ganz korrekt ist. Das erste Mal zum Beispiel betonieren bei einem Feind, das zweite Mal bei einem Freund und das dritte Mal bei sich selbst, weil da weiß man dann schon genau, wie es geht.
Ich sage gerne, ich habe mich von einem Saulus des Betonierens zu einem Paulus der Kalktechnik gewandelt. Also mittlerweile sind wir natürlich, und das habe ich auch schon in einigen Episoden besprochen, die Probleme des Stahlbetonbaus in ihrer Komplexität bewusst. Aber wenn ich mich zurückerinnere, ich habe natürlich gern betoniert und oft dann, nachdem der Beton ausgehärtet war, der Prozess des Ausschalens, also das Entfernen der Schalung und dann das Ergebnis der Betonarbeit zu sehen, das war für mich eigentlich schöner als zu Weihnachten die Geschenke auspacken.
Ja, das kann ich so bestätigen. Es ist wirklich, wirklich eine Freude. Ja, ich denke, ein wichtiger Aspekt ist auch noch, wenn es möglich ist, dass man sich auch das Wissen der Grundsubstanz, wenn man wo drauf arbeitet, dass man sich das, weil du jetzt gesagt hast, Beton und Kalk, in deinem Fall Zement und Kalk, das war zum Beispiel beim Verputzen in meinem Fall, einfach einmal das Wissen, dass dieser Putz, der da grundsätzlich oben ist, ein Kalkputz ist. Und dass ich dann natürlich wieder mit einem Kalkputz da drauf gearbeitet habe. Und es wäre natürlich jetzt ein Fehler, wenn man jetzt da aus mangelndem Wissens einen Gipsputz zum Beispiel einkaufen würde und den da drauf spachteln würde. Das wäre natürlich für das System schädlich. Denn in dem Fall habe ich das Glück, dass mein Großvater ja noch lebt und noch in diesem Haus lebt. mir sehr viele so Dinge auch erzählt hat und immer noch erzählt, wie er gearbeitet hat und womit er gearbeitet hat und dass ich auf dieses Erfahrungswissen wieder aufbauen kann.
Und um an dieses Erfahrungswissen zu gelangen, da gibt es eben die verschiedensten Wege. Da gibt es den persönlichen Weg, das Erfahrungswissen des Großvaters, das Erfahrungswissen des Vaters. Aber es gibt eben auch jetzt diese modernen Wege, ein YouTube-Video und auch eine Episode des Podcasts Simple Smart Buildings. Ich danke dir.
Danke.
Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.